ARD Sounds.
In dem Moment, wo die Familie uns damit beauftragt, ja, ist es unser Bier dafür zu sorgen, dass das auch alles klappt innerhalb der Frist. Ich würde jetzt niemanden, der 20 ist, empfehlen, zu einem Bestatter zu rennen und eine Vorsorge abzuschließen irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, das wäre auch sehr untypisch, sage ich jetzt mal. Ne? Natürlich kann man das machen und wenn man da wirklich so safe sein will, ne, feel free, hatten wir auch schon in ganz seltenen Fällen. Aber ich glaube, das A und O kann einfach sein, sich zu beschäftigen, keine Ahnung, mal Videos anschauen, die Möglichkeiten mal abchecken in einem lockeren Rahmen, weil das hilft dann, weil dann weiß man schon Bescheid, wenn es einen mal treffen sollte. Wenn du halt irgendwie auch gerade vielleicht bei einer Familie zu Hause bist und da die Abholung irgendwie anführst und gestaltest und du den Leuten irgendwie Sachen ermöglichst oder wenn du den Verstorbenen gewaschen hast und dann sieht er wieder friedlich aus und dann das Feedback von der Familie quasi, das sind schon so die Momente, wenn die sich bedanken, die Leute, dass er oder sie halt so friedlich aussieht und das ist eigentlich schon so dieses, was man dann zurückbekommt.
Tod. Und jetzt gemeinsam durch die Trauer.
Mit mir Shannon.
Mit mir Rosi.
Und mit mir Ju.
Shannon und ich haben jeweils unsere Mama verloren.
Und ich mein Papa.
Und das hier ist der Podcast, den wir gerne von Anfang an gehabt hätten.
Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Tod und Jetzt, zu hören bei ARD Sounds, aber auch zu sehen bei dem YouTube-Kanal SWR Deep Talk. Und heute nicht mit Ju, Rosi und mir, sondern mit Luis Bauer und uns Mädels. Hallo, herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf. Servus, hi.
Freut uns auch sehr. Du bist nämlich Bestatter und du bist tätig in dem eigenen Familienunternehmen. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir als so diejenigen, die eben Trauererfahrung gemacht haben, ja, sind vielleicht nicht so geschult in dem, was eigentlich nach dem Tod passiert. Mhm. Deshalb freuen wir uns sehr auf deinen Input heute. Und die letzten Folgen, ich guck mal Ju an, waren doch ein bisschen emotionaler.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, weil wir haben jetzt in der letzten Folge zum Beispiel ganz intensiv über die Todesmomente gesprochen, die wir jeweils miterlebt haben. Und das war ja schon hart und schlimm genug. Aber was danach kommt, fand ich zumindest irgendwie noch fast schlimmer, weil Papi kann ja nicht einfach zu Hause liegen bleiben. Der muss ja bestattet werden. Und da kommt so viel Bürokratie, Gedöns und Papierkram einher. Das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und wie viel es da so zu organisieren gab. Also im Vorbereiten von der Folge habe ich halt eben gemerkt, ich habe das gar nicht mehr so krass auf dem Schirm gehabt, so was wir da eigentlich alles gemacht haben und wie viel wir da eigentlich gemacht haben. Und da habe ich mich echt gefragt, so woher kommen denn diese Erinnerungslücken? Und die kommen halt ganz klar von diesem Automatikmodus, in dem man halt fällt, sobald eine Person verstorben ist. Also ich war wie in Trance, ich war einfach nur komplett im Funktionieren, so okay, let's go, wir müssen jetzt das und das und das und das alles machen. Aber was genau wir eben alles gemacht haben, ich glaube, wenn ich nicht in diesem Modus gewesen wäre, hätte ich das gar nicht über die Bühne bekommen. Ja. Aber damit andere vielleicht ein bisschen vorbereiteter sind, sprechen wir heute eben über genau dieses Thema, Bestattungen, Bürokratie, was kommt da alles mit. Und dann checken wir auch noch am Ende, was man auch als junger Mensch machen kann, um vielleicht auch schon vor dem Tod ein bisschen vorbereiteter zu sein.
Als du gerade gesprochen hast, ist mir jetzt ein Satz vor allen Dingen extrem hängen geblieben, so dieses, es ist ja fast schon schlimmer gewesen als dieser Todesmoment, wo ich kurz ins Stocken komme, weil ich mir denke, so was, also für mich war es zum Beispiel das Schlimmste, wirklich meine Mama sterben zu sehen, aber dieses ganze Bürokratische hatte ich zum Beispiel gar nicht so krass in dieser Form, wie du es erlebt hast. Und wenn ich jetzt Luis angucke, ich weiß nicht, kannst du dieses Gefühl, ich sehe ganz viel Nicken bei dir, aber so nachempfinden, auch aus so einer persönlichen Erfahrung, jetzt gar nicht so von deinem beruflichen her?
Ja, auf jeden Fall, weil also ihr habt ja beide erlebt, wenn jemand Liebes stirbt und dann auf einmal weg ist, dann hast du ja eigentlich ganz andere Sorgen und Probleme und dann kommt irgendwann noch so dieser Zettelkrieg quasi angelaufen und sagt, jo, jetzt komm ich und du denkst ja eigentlich so, oh, was, das muss man jetzt alles beachten und die Frist einhalten, das machen, deswegen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen und das ist ja, glaube ich, gerade auch der springende Punkt, warum es quasi auch uns als Bestatter gibt, die ja den Familien in dem Punkt zumindest den Rücken so ein bisschen frei halten. Ich denke, da werden wir gleich noch genauer drüber sprechen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
Wann hast du für dich gemerkt, okay, Bestatter, das ist irgendwie mein Beruf?
Relativ früh tatsächlich. Also meinem Vater gehört hier die Firma und er hat die Firma von seinem Opa übernommen. Der wollte eigentlich Trompete studieren. Ist ein bisschen woanders rausgekommen.
Abgedriftet,
genau,
ja.
Jetzt spielt er die Trompete auf dem Friedhof. Nein. Nee, er wollte eigentlich Musik studieren, so. Und dann hat er die Firma übernommen, relativ früh, da war er 18. Und irgendwann, hat er halt quasi mich dann bekommen. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass ich mit dem Thema halt auch aufgewachsen bin. Das heißt, das war nie ein Tabu bei uns in der Familie. Mhm. Fand es immer schon spannend. Es gibt Bilder, da stehe ich so als kleiner Butschi neben dem Sarg, im Sarglager irgendwie und ja, schau mir an, wie das da aussieht. Dann war das halt nie ein Tabu, so. Und dann bin ich älter geworden, wollte mir irgendwie ein bisschen Geld nebenbei verdienen und die Kumpels haben halt Regale bei Edeka eingeräumt und ich dachte mir so, ja, okay.
Oder Rewe oder Netto, es gibt ja ganz viele andere Supermärkte.
Richtig, stimmt, genau. Wir nehmen mal den Überbegriff Supermarkt, ja.
Genau.
Ist ganz egal wo, also auf jeden Fall Regale im Supermarkt eingeräumt, so. Und ja, ich habe mir gedacht, ich gehe halt zu meinem Vater und habe dann da gemerkt, dass ich es ja doch relativ spannend finde und habe dann irgendwann, als ich das dann auch vermehrt minijobtechnisch gemacht habe, dann gemerkt, hey, das ist schon irgendwie das, was ich machen will.
Du hast dann gemerkt, okay, ist doch irgendwie ganz spannend.
Ja.
Was ist denn da so spannend?
Die Vielseitigkeit.
Mhm.
Ja, also meine erste Aufgabe war, Urnen in Photoshop freizustellen für unseren Produktkatalog.
Ah, okay.
Geil.
Und so grafisches Zeug, das konnte ich schon immer irgendwie. Weißt du, ja, der Junge kennt sich aus, der soll das mal machen. Der ist jung, weißt du, so. Und das war die erste Aufgabe. Und dann bin ich relativ schnell aber schon so in diesen technischen Bereich rübergegangen, also wo es wirklich um Verstorbene geht. Und das hat mich irgendwie gepackt. So dieses Vorher-Nachher-Bild. Wir waschen ja die Verstorbenen. Mhm. Vorher zu Nachher und dann führst du die Familie rein in den Abschiedsraum. Klar, es ist super traurig, aber du bekommst auch so eine Dankbarkeit oft entgegengebracht, weil du den Leuten hilfst. Das ist nur eine Facette. Das fand ich technisch einfach spannend. Was muss man tun, dass ein Verstorbener friedlich aussieht? Viel Anatomie dabei, viel Handwerk. Ja, das fand ich irgendwie spannend. Dekorieren am Friedhof, ja. Was muss man da machen? Wie sieht das irgendwie stimmig aus? Organisation im Hintergrund. Was muss man beachten? Oh, ist ja doch relativ viel auch zu tun quasi. Voll. Fachwissen, was man da irgendwie braucht, sonst wäre man verloren. Und das sind jetzt wirklich nur kleine Ausschnitte. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, die Vielseitigkeit des Berufes ist es auch ein bisschen für mich.
Hat es mir jetzt auch also schmackhaft gemacht, sage ich mal. Bei Social Media hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass es da bei dem Bestatterberuf irgendwie auch noch mit reingeht und digital ist. Hast du ja aber auch clever umgesetzt. Also du bist ja auf Social Media richtig aktiv.
Ja.
Hast da auch schon eine extrem große Community aufbauen können, muss man sagen.
Das ist
wie wird denn das so angenommen? Also es ist ja schon ein heavy Thema einfach.
Mhm. Ja, doch sehr, sehr gut. Also das war wie vieles irgendwie bei mir so eine Idee einfach, weil das Interesse für den Beruf war schon immer sehr groß. Hängt, denke ich mal, damit zusammen, dass wir halt alle mal sterben werden, logisch.
Ja. Mhm.
Also es kommt keiner dran vorbei. Und dann habe ich mir einfach irgendwann gedacht, okay, nimmst du mal ein Video auf, habe mich da hingestellt, habe irgendwas in die Kamera reingequatscht und dann ging es direkt über Nacht viral. Und
krass.
Also es hatte irgendwie 10.000 Aufrufe nach einem Tag und
wow,
der Account war bei null. Also ich habe ihn erstellt, Video hochgeladen, boom, fertig. So.
Um was ging es in dem ersten Video, was du da hochgeladen hast?
Das war ein Phänomen und zwar kann es passieren, dass Verstorbene nochmal atmen.
Ja.
In Anführungsstrichen, ja.
Dieses letzte...
Genau, also aber eher, wenn du die Person anhebst zum Ankleiden, also wenn du Bewegung in den Körper bringst, dann kann es passieren, dass durch einen Unterdruck in der Brust nochmal Luft eingesogen wird und dann ist es wirklich wie so ein...
Oh.
So, und das ist echt...
Schockschwere.
Genau, wenn man es nicht weiß, ist es relativ komisch, ja. Und das fand ich halt spannend, einfach als Phänomen und dachte ich mir, darüber quatsche ich einfach, ja.
Ich glaube, was auch ein wichtiger Faktor dabei ist, ist, dass du ja auch sehr jung bist einfach. Und ich glaube, Bestatter wird immer ein bisschen und Tod assoziiert mit älteren Menschen. Da muss ich in meinem jungen Alter noch gar nicht durch. Ich würde sagen, ein gutes Beispiel ist auch zum Beispiel Fabi. Der hat in einer Podcast-Folge von seinem eigenen Podcast Musste durch darüber gesprochen, dass er innerhalb von 6 Monaten einfach beide Eltern verloren hat. Und das ist halt auch in einem Alter, ne, wo man eigentlich denkt so, boah, da habe ich bestimmt noch Jahre, bis mir das passiert.
100%.
Den kann man übrigens hören bei ARD Sounds. Das ist die Folge 9 von ihm. Ich glaube, sie heißt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Fabis Reise. Und da sagt er halt auch, dass dieses ganze Bürokratie-Thema ihn halt völlig überfordert hat. Was ja leider, weil du schon gesagt hast, eigentlich genau in der Trauerphase auf dich schon zukommt, wenn du gar keinen Kopf dafür hast. Weiß nicht, Ju, bei dir war es ja auch so sehr, sehr schnell einfach, dass du damit konfrontiert wurdest.
Komplett, also nachdem halt der Todeszeitpunkt eben festgestellt wurde, um 5.26 Uhr durch die Notärzte selber, haben sie Papi wieder zurück ins Bett gelegt und dann kam auch schon der Leichenarzt, den wir gar nicht gerufen haben, sondern ich glaube, das geht über die Notärzte und der kam dann halt schon her morgens und hat uns erstmal gefragt, ob, da würde mich mal interessieren, was du davon hältst, weil der der kam rein, hat uns begrüßt mit den Worten, haben Sie Gummihandschuhe?
Was? Echt jetzt?
Ja.
Im Ärztethema bin ich jetzt als Bestatter relativ wenig drin, aber also ich glaube, man muss da kein emotionaler Profi sein, um zu checken, dass das jetzt vielleicht nicht die eleganteste Art und Weise ist.
Dann kam der rein, meine Mutter hat ihm halt Gummihandschuhe gegeben und die Notfallseelsorgerin, keine Ahnung mehr, wer das war, ich kann mich auch überhaupt nicht an sie erinnern, aber mit der haben wir dann gebetet und die hat uns dann diesen Anruf bei der beim Bestattungsunternehmen aufgetragen und wir haben das gar nicht in Frage gestellt. Wir waren dann so, okay, wir müssen das jetzt machen. Ja. Wen rufen wir denn da jetzt an?
Ja.
Und sie war dann so, ja, sie hat hier zwei Nummern und dann haben wir uns halt einfach spontan, weil sie es uns nahegelegt hat, für das städtische Bestattungsunternehmen entschieden.
Mhm.
Am nächsten Tag um 17 Uhr mit der Bude komplett voller Menschen, die halt sich auch von meinem Papa verabschieden wollten. Um 17 Uhr wurde dann mein Papa abgeholt.
Ja. Das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo dein Job eigentlich anfängt, oder?
Mhm.
Also wie erlebst du so die Situation, wenn du in Familiensituationen reinkommst, die einfach wirklich gerade in Trauer sind? Wie ist da so dein Arbeitsflow oder wie erlebst du das?
Super unterschiedlich, super unterschiedlich. Also da gibt es nie diese eine Antwort, so und so läuft's, weil die Leute ganz unterschiedlich drauf sind, ja? Wenn ich jetzt die Geschichte von dir höre, dann ist es doch eher sehr überfordernd gewesen wahrscheinlich für euch. Plötzlich, ne? Du weißt überhaupt nicht, was abgeht. Das ist die eine Situation. Dann gibt es Familien, da stirbt der Herr Müller mit seinen 95 Jahren.
Ja.
Jetzt dann auch nicht ganz plötzlich und unerwartet. So, da kann sich die Familie schon drauf vorbereiten und da sind die fast eher dann dankbar, dass es in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat, ne, dass er friedlich gehen konnte, jetzt hat er es geschafft. Also auch traurig, aber eine ganz andere Art von traurig, ja. Und du musst dich immer auf die jeweilige Situation einstellen. Das A und O in beiden Situationen ist aber, dass du einfach redest. Also sagen, was steht jetzt an, was tust du? Es wird wirklich jeder kleinste Schritt einfach erklärt. Also ich erkläre dann auch, wir kommen mit einer Liege, ich erkläre, wie die Liege aussieht. Ich erkläre, dass in der Liege ein Tragetuch ist. Wir würden dann mit dem Tuch eben den Vater vom Sofa ganz vorsichtig in die Liege betten. Die würden mal, wenn es in Ordnung ist, einmal neben das Sofa einfach hinstellen eben. Und sie dürfen übrigens auch während der Umbettung in die Liege, sie dürfen mit dabei bleiben, ja? Das müssen sie nicht. Manchen hilft es übrigens auch, wenn man dann nochmal mit anpackt, auch mit beim Rüberheben selbst auch, ne?
Oh,
müssen sie nicht, aber ich wollte es einfach nur gesagt haben. Und dann ist bei vielen gleich schon so, okay. Nee, ich glaube, ich gehe raus, dann geht der Erste raus und dann, nee, aber ich bleib da jetzt und dann wird sich der Stuhl geholt und dann sitzen sie da. So, das weißt du aber nicht, wenn es dir keiner sagt.
Ja.
Viele denken, okay, sie müssen jetzt rausgehen, Tür zu, ne, was machen die Bestatter hinter verschlossener Tür, bla 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 bla. Dann geht's weiter, dann erkläre ich, dass wir dann gemeinsam, ne, die Treppen runtergehen. Wir stehen übrigens gleich vor der Haustüre mit unserem Oldtimer-Leichenwagen. Dürfen sie gerne auch dann mit die Treppen noch runterkommen, ne, also gar kein Problem. Und dann kommt der Vater erstmal zu uns, nach so und so, da hat er einen guten Platz und ist gut aufgehoben erstmal, ja. Und dann ist das Gespräch und dann bla bla bla. Also ihr merkt schon, es wird wirklich jeder Furz erklärt. Ja. Und das ist ganz wichtig, um dieses Bild so ein bisschen, was sich ja jeder vielleicht auch macht, ein ganz eigenes Bild so ein bisschen abzubauen, ja. Und einfach Realität zu schaffen. Und das kann viel Angst auch schon nehmen, immer unter der Voraussetzung oder der Tatsache, dass die Situation scheiße ist. Daran kannst du nichts ändern, ne? Aber du kannst es zumindest ein bisschen besser machen oder halt, ja.
Ja, voll. Also ich muss sagen, bei mir zum Beispiel, meine Mama ist auch zu Hause gestorben und als der Bestatter dann alles so gemacht hatte, wie du es auch gerade beschrieben hast, war seine letzten Worte zu mir, na, aber jetzt stark sein für den Papa, ne?
Echt?
Ja, wo ich auch so denke, er hat zwar kommuniziert, aber nicht so, wie du es gerade geschildert hast. Also auch vielleicht so ein kleines No-Go. Aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, vielleicht ist es auch so etwas, er ist ein Bestatter, er macht das schon, also er war auch schon, ne, ein bisschen älter, ich glaube, auch in dem Beruf auch mit dabei. Hast du das Gefühl, so du stumpfst, ohne es jetzt böse zu meinen, aber du stumpfst so ein bisschen ab?
Ich würde es nicht abstumpfen nennen. Ich würde eher sagen, dass man mehr und mehr Erfahrung hat und dann viel besser weiß, wie man mit Situationen umgehen kann.
Ja.
Und klar, man ist auch viel gewöhnt, ja? Also so Fälle, wie du sie mir jetzt erklärt hast oder ihr beide, da denke ich mir auch immer noch so, ey, heftig und sowas gehört eigentlich verboten im Prinzip, ne? Wenn Menschen zu früh gehen, das denkt man sich wahrscheinlich immer oder ich persönlich, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Stuhl, weil es einfach mein Alltag ist, weil ich einfach auch schon hunderte Familien oder Geschichten auch gehört habe, die halt das Gleiche erlebt haben oder was Ähnliches. Das heißt, man lernt mit der Zeit, das ist Teil des Lebens. Das gibt es, das ist Realität, das gehört dazu. Und das soll das Einzelschicksal jetzt nie schmälern, ja?
Wenn jetzt zum Beispiel auch bei dir jemand versterben würde und einfach viel zu früh, glaubst du, dass dir die Erfahrung als Bestatter da hilft oder inwiefern kann das helfen?
100% glaube ich das. Ich habe es zum Glück nicht erlebt und habe es auch nicht vor, um ehrlich zu sein. Ja. Aber
du, hatten wir auch nicht vor.
Ja, nee, ist ja so. Aber ich glaube schon, dass es hilft, auf jeden Fall. Weil ich weiß selbst, was möglich ist. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, so einen Abschied zu gestalten. Mhm. Die kenne ich alle, weil ich sie selber halt jeden Tag mache für andere. Ja, das heißt, ich kann schon auf einen viel größeren Werkzeugkasten zugreifen. Also mein Uropa ist vor einem halben, dreiviertel Jahr gestorben, ist jetzt nicht so nah wie jetzt zum Beispiel mein Vater oder so. Mhm. Der war auch über 90, also alles fein. Trotzdem traurig und da habe ich auch viel selbst gemacht. Selber abgeholt, selber gewaschen, selber dekoriert, selber den Sarg ins Grab abgelassen. Und klar, das machst du dann in der Regel nur, wenn du halt Bestatter bist und selber auch weißt, wie es läuft sozusagen. Aber ich glaube, sowas kann schon helfen. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn jetzt jemand sehr nahe sterben würde, keine Ahnung, sagen wir mal mein Vater oder meine Mutter, dann würde ich schon auch wahrscheinlich was selbst machen, aber da würde das nicht so gehen wie bei jetzt meinem Uropa. Ne? Das ist einfach zu nah. Aber ich glaube schon, dass es hilft.
Mein Papa war Italiener, meine Mama ist Spanierin und ich bin halt die Einzige aus der Familie mit meinem Bruder zusammen, die in Deutschland aufgewachsen ist und dementsprechend halt sehr gut Deutsch spricht. Deswegen musste ich so oder so die komplette Kommunikation mit den Ämtern und so übernehmen. Also mir kam es echt so vor, so, ich habe ein To-Do erledigt und drei neue To-Dos kamen hinzu. Ja. Und dann hangelt man sich so echt so von einer Aufgabe zur nächsten. Das Organisatorische für die Bestattung, das eine, aber du kannst ja wahnsinnig viele Sachen gar nicht angehen, wenn du keine Sterbeurkunde hast. Die musst du ja auch erstmal beantragen. Mit der Sterbeurkunde ist dann nochmal so ein Stein ins Rollen gekommen an anderen To-Dos, die halt auch noch gemacht werden mussten.
Und wenn man als Familie da relativ viel macht, dann kommt ja eine ewige To-Do-Liste auf einen zu. Also ich meine, du hast gerade schon selbst gesagt, na, bei deiner Familie würdest du jetzt vielleicht nicht alles selbst machen und so, aber so das Bürokratische, da kommt man ja eigentlich nicht drum rum. Was für Unterlagen braucht man denn wirklich gezielt? Also kann man da sagen, da läuft es ja schon nach einem Schema ab eigentlich, oder? So eine kleine To-Do-Liste, welche Unterlagen müssen bereit liegen?
Ja, ja, safe. Also das Wichtigste sind eigentlich erstmal so die Unterlagen auch für die Beurkundung. Mhm. Ja, da kommt es auf den Familienstand an, war die Person verheiratet oder nicht, ja. Du brauchst im Prinzip, kann man sich es eigentlich so ganz gut merken, du brauchst das, was mit dieser Person irgendwann mal passiert ist, ja. Also fängt an bei der Geburt, die Person wurde geboren, gibt es eine Geburtsurkunde. Die brauchst du, ja? Dann wird irgendwann vielleicht mal geheiratet. Das wird sowieso beurkundet. Brauchst du die Heiratsurkunde. Manche Menschen lassen sich scheiden, ja? Dann gibt es das rechtskräftige Scheidungsurteil. Das brauchen wir. Also das Amt will immer alles haben. Mhm. Was ist denn mit dieser Person passiert? Weil am Ende kann man es ganz vereinfacht so ausdrücken, dass die Person natürlich auch durch die Beurkundung aus dem System Globus Erde gestrichen wird. Dann sind das so Sachen wie natürlich den Personalausweis. Dann geht es weiter mit der Krankenkassenkarte bzw. die Nummer, Rentennummer, ja, das muss ja alles abgemeldet werden. Witwenrente, ne, wenn jemand quasi übrig bleibt, dann wird die Rente umgewandelt sozusagen. Das sind schon einige Sachen und auch so banales Zeug, ne? Handyvertrag, der muss ja auch abgemeldet werden, ja.
Stimmt.
Und das sind so Sachen, die wir den Leuten aber auch an die Hand geben. Alles, was irgendwie besteht an Vertrag, das können sie alles mitbringen und dann, wenn gewünscht, melden wir das für die Familie ab, ja?
Ach, cool.
Also das Nervige für die Familie ist quasi eigentlich nur in Anführungsstrichen das ganze Zeug zusammensuchen. Mhm. Ja, das verstehe ich auch. Viele wissen auch gar nicht, wo ist denn das dann überhaupt?
Ja,
ne?
Ja, voll. Und da ist es ja extrem wichtig, entweder vorher gut im Austausch gewesen zu sein oder über solche Themen einfach schon mal gesprochen zu haben.
Richtig.
Auch wenn sie unangenehm sind.
Ja.
Und dann gibt es aber auch Situationen, in denen es komplett plötzlich kommt. Wir haben ja eine Person sitzen, Ju.
Ja.
Dich hat es komplett aus der Kalten erwischt.
Ja.
Du hast erstmal alles zusammengesucht.
Ja, alles zusammengesucht, aber es gab kein Testament.
Ja.
Es gab keine Vorsorgen, die getroffen wurden und so. Also wir standen wirklich komplett blank da und mussten von vorne anfangen. Du hast ja auch gar keinen Zugriff auf diese Bankkonten oder auf die Vermögens... Auf
ohne eine Generalvermacht oder so.
Ohne eine Vollmacht, die wir halt auch nicht hatten.
Ja.
Und da brauchst du halt erstmal diese Sterbeurkunde. Mhm. Und das dauert dann aber auch ein, zwei Wochen, bis die dann kommt und so. Und eigentlich war das so mit das Schlimmste, was ich von der ganzen Bürokratie-Gedöns mitnehmen konnte, dass man so abhängig ist von diesem Wisch, der dir schwarz auf weiß bestätigt, was du eigentlich schon sowas von weißt, dass die Person halt tot ist. Das war so ein Schlag ins Gesicht. Uff. Und ich glaube, wenn das nochmal passieren sollte in einem Paralleluniversum, weil das möchte ich eben nicht nochmal so miterleben, dann würde ich das auch einem Bestattungsunternehmen in Auftrag geben. Das würde ich, glaube ich, nicht so gern nochmal selber machen.
Ja, ja, verstehe ich.
Ja. Aber wie geht's euch dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Fall wie Ju habt, ne, wo auch wirklich erstmal alles zusammengesucht werden muss, ihr die Trauer extrem auch spürt, ihr seid ja extrem nah an der Familie dann auch dran in diesem Prozess. Klar. Wie schafft man das, da persönlich irgendwie einen coolen Kopf zu bewahren? Ja.
Das würde mich auch interessieren.
Du meinst jetzt alles also auf Bestatterseite für uns
voll.
Jetzt.
Wie schafft man das im Kopf?
Wir sind da so ein bisschen vielleicht wie so ein Filter auch. Stellt euch mal vor, ich als Bestatter habe so einen leeren Korb, ja? Und den habe ich in der Hand und die Familie, die kann da alles reinwerfen. Emotionen, Trauer, Informationen irgendwie. Sie finden das Stammbuch nicht mehr, so eine Kacke, was ist denn da los? So, das kommt da alles rein, ja? Aber ganz wichtig ist, dass es, der Inhalt ist von der Familie, ja? Das ist nicht mein Inhalt. Ich halte nur den Korb. Und deswegen funktioniert das bei mir persönlich zumindest ganz gut, einfach da eine Grenze zuzuhaben. Also ich glaube auch nicht, dass jeder Bestatter sein könnte. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr nah am Wasser gebaut und die würden dann von jeder kleinen Situation in dem Beruf vielleicht da mit ins Wasser gerissen werden. Ist auch okay, dann ist es halt nicht der Beruf, ja, aber ich schaff's da trotzdem gut, diese Grenze zu ziehen.
Ich stelle mir den Moment, wenn man wirklich den Leichnam dann so von der Familie wegnimmt, so hat sich bei mir angefühlt, auch irgendwie sehr emotional vor. Also mein Papa zum Beispiel in meiner Geschichte wollte dann meine Mama auf dem Sofa auch die Nacht liegen lassen und ich habe das gar nicht gefühlt. Also für mich war ab dem Moment, wo sie gestorben ist, für mich wirklich das nur noch der Körper und gar nicht mehr so greifbar meine Mama, und er wollte eben die Nacht dann irgendwie sie noch da haben. Ich habe dann zwar entschieden, dass sie abgeholt wird, noch in der Nacht, aber es hätte ja möglich sein können, ne? Also so diese Abholfristen sind gar nicht so strikt, wie man sich das vorstellt.
Das ist auch unterschiedlich tatsächlich. Also ihr müsst euch vorstellen, Bestattungsgesetz ist Ländersache. Mhm. Es gibt, klar, es gibt ein deutsches Bestattungsgesetz, das legt schon so große Regularien fest. Jedes Bundesland kann die dann aber noch enger ziehen, ja? Gürtel enger ziehen geht immer, Gürtel lockern geht nicht. Aber meistens kannst du schon irgendwie dann die Zeit danach, 24 Stunden oder so, steht dann manchmal drin, muss innerhalb von so in ein offizielles Leichenkühlhaus verbracht werden. Die Gesetze sind auch teilweise so veraltet. Bei uns in der Region heißt es dann manchmal, also da sind wir Bestatter, sind dann die Leichenbeschaffer. Der Leichenbeschaffer hat die Leiche innerhalb von XXY nach dem Tod unverzüglich dahin zu bringen. So. Also das ist wirklich
der Sensenmann kam.
Also das ist wirklich, ist schon ein bisschen veraltet teilweise. Aber ja, also das geht schon in der Regel, dass du da dann die Nacht nochmal die Person zu Hause lässt. Ich verstehe es aber auch von unserer Seite aus, ja, weil wenn es vielleicht auch nicht so kalt ist, dann setzt halt die Verwesung relativ schnell ein und dann will man das auch gar nicht mehr. Muss man schon noch aufpassen, ja?
Ja, ich habe gelesen, also ja, dass es auch Ländersache ist, aber ich glaube, das Längste, was du jemanden zu Hause halten kannst, wenn man das möchte, ist 48 Stunden. Dann spätestens nach 48 Stunden muss die Person von den Leichenbeschaffern mitgenommen werden.
Den Leichenbeschaffern.
Ja.
Furchtbares Wort.
Ja, finde ich auch. Ja, also wie gesagt, das ist super unterschiedlich. An manchen Orten ist es auch irgendwie nicht definiert, da ist es so voll der Graubereich, was wir auch manchmal machen tatsächlich. Person ist im Krankenhaus verstorben, konnte nicht mehr zu Hause sein. Dann machen wir eine Einbalsamierung, also machen die Person haltbar. Dann zieht dieses Argument mit der Verwesung nämlich nicht mehr. Die ist dann temporär nämlich ausgesetzt oder verlangsamt und bringen die Person dann nochmal nach Hause. Und dann hat die Familie nochmal zu Hause irgendwie eine Aussegnung, dann kann die nochmal da dann eine Nacht zu Hause sein. Das geht auch. Ist nicht für jeden was, ne? Wie bei allem Geschmackssache. Aber das ist schon auch möglich, ne? Wir hatten einmal den Fall, da war jemand eben im Krankenhaus verstorben. Es ging leider nicht anders, ja? Aber eigentlich wäre es für die Familie schöner gewesen, die Person nochmal zu Hause zu haben, ja? Das war, glaube ich, das war ein alter Bauer, Bauernhof gehabt auf dem Dorf immer. Und der war dann auf einmal im Krankenhaus. Das geht für die gar nicht. Also wie soll denn jetzt der da in den Krankenwagen? Das ist doch blöd, ey. So, und dann haben wir den nochmal auf seinen Bauernhof gefahren, noch einmal zuletzt, da nochmal ins Wohnzimmer gestellt, ja? Und dann war da die Familie nochmal, ja? Also sowas geht schon auch. Ja.
Habt ihr den im Krankenhaus einbalsamiert?
Nee, bei uns.
Okay.
In den Räumlichkeiten, ja.
Das ist auch ein krasser Moment, oder? Guckst du dir ein Foto an von der Person und schaust dann, wie die Familie die Person in Erinnerung hat? Oder wie
schon
machst
manchmal,
du das?
Ja. Also ein verstorbener Körper, der wird immer tot aussehen, ja. Das ist halt einfach so. Du kriegst den mal natürlicher hin, mal nicht so natürlich, kommt auch ganz viele Faktoren an. Aber ja, also gerade wenn es um so Haare geht, ne, wie war die Frisur? Oder Kosmetik, Lippenstift, da gibt es dann so ein Bild, oder Bart rasieren, drücke ich mir dann aus, stell's daneben hin, ja, und dann, ja, in der einen Hand der Rasierer, dann hier nochmal rasiert, dann nochmal aufs Bild geschaut, ah nee, da muss noch was weg, ja. So läuft es dann.
Diese Fahrt mit der Leiche im Auto,
ja.
Was ist da ein No-Go-Song?
No-Go-Song?
Ja. Also ich würde Highway to Hell würde ich jetzt vielleicht nicht. Aber also, hast du da irgendwas, was, oder hörst du Podcast, hörst du ganz normal Musik, singst du mit? Wie ist so eine Fahrt mit einer Leiche?
Also da muss ich euch oder dich vielleicht ein bisschen enttäuschen, unspektakulärer, als du es dir vorstellst.
Ja, okay. Sprichst du mit der Leiche, oder?
Nee, es ist also in der Jugendsprache würde man sagen, es ist nicht so deep.
Okay.
Also es ist für uns eine ganz normale Fahrt, ja. Wir hören, wenn es der Musikgeschmack hergibt, auch Highway to Hell, da geht es überhaupt nicht drum. Du vergisst, dass du im Leichenwagen sitzt.
Okay.
Es ist ganz normal, du, keine Ahnung, manchmal telefoniere ich, ja, diese Zeit im Auto wird gut genutzt, da werden die Telefonate abgearbeitet.
Ja, ja.
So irgendwie, und ja, wenn der Geschmack halt Rockmusik ist, dann hört man halt Rockmusik, ja.
Also die Leiche vergisst man, okay, alles cool. Was man aber nicht vergessen sollte, sind, glaube ich, so ein paar Fristen, ne? Also jetzt auch sowas wie eine, keine Ahnung, Bestattungsfrist, Anzeigefrist, das ist ja alles, ich meine, wir reden drüber, sehr bürokratisch.
Ja.
Da weist die ja dann wahrscheinlich auch die Familien einfach drauf hin, oder?
Ja, schon. Aber es ist eher, die Fristen, die sind eher auf unserer Seite, ja?
Mhm.
In dem Moment, wo die Familie uns damit beauftragt, ja, ist es unser Bier dafür zu sorgen, dass das auch alles klappt innerhalb der Frist.
Woher weiß man, dass man das richtige Unternehmen für sich ausgesucht hat?
Es ist eine sehr gute Frage, ja. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Restaurantsuche. Wenn du in einer fremden Stadt bist, oder so ist es bei mir auf jeden Fall, und ich will irgendwie irgendwo essen gehen, ich gehe auf Google Maps, gebe ein, was ich haben will und lese mir die Google-Bewertungen durch, ja.
Mhm.
Und so kann man das schon auch machen, ja, ein bisschen vergleichen, wer hat viele Bewertungen, wie sieht die Webseite aus, Social Media gegebenenfalls, viele sind auch heutzutage auf Social Media, da kommt auch oft ein cooler, offener Einblick zustande, da lernst du auch die Leute dahinter kennen, ja.
Ich glaube, wo man auch einfach gucken muss, was sich richtig für einen selbst anfühlt, ist auch so ein bisschen die Bestattungsart. Es gibt ja unterschiedliche Bestattungsformen,
ja.
Wie jetzt zum Beispiel Urne oder, keine Ahnung, auch Seebestattung. Welche würdest du persönlich für dich wählen?
Ich glaube Erdbestattung.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil alles andere ist mir viel zu abstrakt. Ich stehe manchmal am Grab von meinem Uropa und das war eine Feuerbestattung und dann bin ich am Friedhof und dann ist da eine Urne irgendwie. Innerhalb von einer Stunde ist aus dem Menschen alles, was diesen Menschen körperlich ausgemacht hat, einfach komplett weg.
Mhm.
Das ist, finde ich, für mich irgendwie ein bisschen abstrakt. Also deswegen würde ich wahrscheinlich eine Erdbestattung wählen, aber ich muss auch sagen, das merke ich schon wieder, wenn ich mich da selber reden höre, eigentlich ist es mir auch völlig wurscht. Weil ich bin ja weg.
Dich betrifft es ja nicht. Ja, mich betrifft
ja
nicht.
Die anderen die sind ja wahrscheinlich dann traurig, ja. Wenn die einen Edelstein aus mir machen wollen, dann sollen die einen Edelstein aus mir machen. Ist doch mir egal.
Für was habt ihr euch eigentlich entschieden, Jo?
Wir haben eine Urnenbestattung gemacht. Mhm. Aber ich gehe bei diesem abstrakten Ding gehe ich voll mit, weil zu sehen, wie so ein ganzer Mensch in so ein Gefäß passt, ist schon nochmal anders wild.
Bisschen abstrakt irgendwie, ne? Aber ich verstehe schon auch Feuerbestattung, da geht auch gerade der Trend oder grundsätzlich.
Die meisten, ne?
Ja, weil du hast halt viele Möglichkeiten. Mhm. Grabpflege ist ein Thema, ne?
Naja. Ja, aber also, Erdbestattung wäre jetzt irgendwie bei uns, also wäre jetzt bei uns irgendwie nicht so in Frage gekommen, weil, also meine Mutter hat sich da auch eher dagegen gesträubt und auch zu Lebzeiten, als wir halt eben schon darüber gesprochen hatten, hat Babi auch gesagt, eher Urne, also Feuerbestattung, weil er nicht möchte, dass sein Körper unter der Erde so verrottet.
Und viele sagen, von Würmern zerfressen und sowas. Ne?
Ja. Da ist mir dann doch so ein Gefäß mit trockener Asche lieber.
Ja.
So blöd es klingt. Ja. Wie war das bei euch eigentlich?
Wir haben auch nur Urnenbestattung gemacht. Sie wurde im Friedwald auch beerdigt.
Mhm.
Und da ist es ja auch Pflicht, tatsächlich eine biologisch abbaubare Urne dann zu setzen.
Logisch.
Genau.
Okay. Ja.
Also wenn ich fragen darf, wie lief eigentlich so die Beerdigung bei euch so ab?
Also bei uns war es ja so zweigeteilt. Viele Beerdigungen laufen ja so ab, dass zuerst dieses Kirchliche kommt und dann direkt im Anschluss die Bestattung selber. Viele von denen ich so mitbekommen hatte. Bei uns war es eben zweigeteilt. Wir hatten zuerst die Trauerfeier, genau eine Woche, nachdem mein Papa gestorben ist, in der Kirche, relativ groß. Und zwei Wochen nach der Trauerfeier, also insgesamt dann drei Wochen nach Papis Tod, war dann die Urnenbestattung. Also die war im kleinen Kreise, relativ unspektakulär, weil wir wussten, dass er daraus nicht so ein Ding machen möchte. Da wäre die Trauerfeier schon wichtiger. Dann habe ich eine Trauerrede gehalten auf meinem Papa, die ich in der Nacht vorher geschrieben habe. Mhm.
Das ist nicht so typisch, oder?
Doch, aber finde ich immer bewundernswert, wenn man da noch die Kraft zu hat dann.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, woher das kam, ich sag's, wie es ist, aber ich hatte so das Gefühl, das muss ich jetzt machen.
Ja, für ihn halt, ne?
Ja, für ihn. Ja. Und ich hatte auch bei der Trauerrede selber das Gefühl, als ich aufgestanden bin und ans Pult getreten bin und ich atme einmal ein, atme einmal aus und ich hatte das Gefühl, mein Papa steht links neben mir und hat so seine Hand auf meiner Schulter und dann fange ich an zu reden und ich habe halt zu ihm gesprochen und das ging voll gut. Als die Trauerfeier vorbei war und ich nach Hause gegangen bin, war das erste, was ich gemacht habe, erstmal kotzen.
Wenn ich jetzt Luis angucke bei dem Gespräch, also du hast auch gesagt, boah, krass, die meisten haben vielleicht gar nicht die Kraft dazu oder trauen sich es nicht zu. Also ich weiß nicht, was würdest du sagen, muss das sein, dass man das nochmal macht? Auch so ein Pflichtgefühl, so auch die Ehre, wie Ju es gerade so ein bisschen beschrieben hat, oder wie soll man da umgehen?
Boah, da bin ich eigentlich der Falsche, um die zu beantworten. Weil ich ja die Rede nicht halt. Also das ist, da kannst du nicht sagen, ja, sollte man machen, sollte man nicht machen. Super unterschiedlich. Keine Ahnung, dem einen schmeckt rohe Paprika, dem anderen nicht. Ja, also der, also, ne, jetzt du hast das gemacht, dir hat es wahrscheinlich auch geholfen.
Voll.
Genau, ja. Siehst du, so. Für deinen Vater hast du das gemacht. Ja. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, das könnten sie überhaupt nicht. Das muss jeder für sich selber hören und rausfinden irgendwie, ja. Aber also es kann auf jeden Fall helfen. Es gibt auch viele, die wollen es unbedingt machen, ja, und die tun sich dann schwer und brechen vielleicht auch während der Rede zusammen. Aber ich glaube, dass es vielen trotzdem gut tut, ja.
Ja.
Aber pauschal beantworten wird
schwer.
Kann
man das nicht. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dann da vielleicht auch zu sagen, es gibt kein richtig und falsch.
Ja,
ne? Also,
ist so, ja, genau.
Wenn man es einfach nicht schafft, dann enttäuscht man auch nicht die Person, die gerade beerdigt wird oder so.
Nee, okay,
ne? Also
von der Richtung.
Vielleicht so ein Pflichtgefühl rausnehmen.
Nee,
ja.
Nee, überhaupt nicht. Dafür gibt es ja dann Redner oder Pfarrer, ne? Ja,
man das abgeben kann.
Das war halt keine Frage. So, ich wollte es halt unbedingt machen und ich hätte mir auch, als Babi gelebt hat, habe ich nie gesagt, wenn du mal stirbst, halte ich deine Trauerrede.
Ja,
das halt aus.
Meistens ja auch ein Gespräch, was man nicht führt.
Nee.
Nee, das stimmt, ja.
Das kam halt voll aus dem Moment. Und bis 8 Stunden vor der Trauerfeier selber hatte ich auch noch keine Rede geschrieben.
Ach,
das
krass,
war dann so wirklich
aus einem Impuls.
Aus einem Impuls. Und dann saß ich auf dem Sofa und zack, runtergeschrieben. Auf Notizen in Handy.
Ja.
Und das war's.
Wenn ihr aber gerade so ein bisschen über die Beerdigung an sich sprecht, ne, danach ist ja auch meistens doch mal so Kaffeekuchen, wo man sich zusammensetzt. Ne? Das ist auch so eine Geschmackssache, macht man es oder macht man es nicht. Mhm. Ich habe es jetzt nicht so gefühlt, ich höre bei dir raus, auch nicht so.
Boah.
Das sind ja aber alles Sachen, die man ja auch bezahlen muss. Mhm. Also da so eine Bestattung und Beerdigung, das ist ja auch einfach ein Thema von, ja, eine Frage vom Geld auch. Wie oft erlebst du es, dass Familien sich sowas gar nicht leisten können?
Das kommt schon vor, ja. Also gerade auch, wenn man irgendwie nicht drauf vorbereitet ist. Also in der heutigen Zeit wird ja eh generell gefühlt alles immer teurer, logischerweise, ja. Und das gibt's schon.
Mit was muss man denn da so rechnen, ungefähr?
Das auch, da kann ich dir nicht die eine Antwort geben. Also es ist wirklich, was willst du haben? Willst du Blumen? Willst du keine Blumen? Willst du eine Zeitungsanzeige? Willst du überhaupt einen Redner? Willst du Musik? Willst du Dekoration? Also super unterschiedlich. Alleine eine Zeitungsanzeige in der Zeitung, wenn man da ein bisschen was drin lesen soll, da bist du schnell mal 700, 800 Euro los.
Krass.
Ja?
Die günstigste fängt bei 300 an.
Wow.
Nur für die Anzeige, ja? Für viele gehört es dazu, Traueranzeige, ja?
Okay, aber deswegen, wenn ich jetzt so mit dem Basic rangehe und sage wirklich, okay, meine Mama ist gestorben und ich kann mir nichts leisten, mit was muss man aber trotzdem faktisch rechnen?
Also bei uns, wir haben da genau für diesen Fall wirklich, wenn es wirklich einfach das aller günstigste, ja? Da bist du bei 1500 Euro.
Okay.
Und was ist da alles mit drin?
Da ist nicht viel drin, muss man aber fairerweise auch dazu sagen. Ja, da ist die Abholung aus dem Krankenhaus drin. Da ist ein einfacher Sarg drinnen. Genau, die Sarginnenausstattung ist da mit drin. Eine ganz einfache Versorgung. Also da ist nichts mehr groß mit Waschen irgendwie, sondern vor Ort versorgen, ankleiden. Ja, dann eine Überführung noch auf den Friedhof.
Ja.
Genau, da ist keine Beurkundung dabei. Ne? Das kann man selber machen. Es sind halt wieder so Punkte, da ist keine Decke dabei, kann man das eigene Bettzeug mitgeben, ja. Also sowas, also du kannst schon auch viel sparen, indem du natürlich was selbst machst. Klar, die Dienstleistung kostet halt am Ende des Tages auch Geld, so.
Aber das ist auch also so eine Bestattung und alles, was da so mit dazukommt, da gibt es ganz viele so kleine Kosten- oder Geldfresser. Also allein jetzt zum Beispiel eine Person im Leichenhaus zu lagern, bis sie eingeäschert werden kann.
Ja.
Das kann pro Tag schon über 100 Euro kosten.
Wir versuchen immer aus dem Krankenhaus so schnell wie möglich abzuholen, ja. Einfach um der Familie die Kosten schon mal so klein wie möglich zu halten. Mhm. Aber da steckst du dann auch nicht drin irgendwie, ne?
Ja.
Also es ist situationsabhängig einfach.
Das ist schon krass.
Ja.
Okay, also 1500 ist so das Bare Minimum, sag ich mal, was man
zum
wirklich auch, ja, aber es ist so, was man dann bekommt auch. Aber auch das günstigste, beziehungsweise das, was man finanziell einplanen muss.
Ja.
Was ist aber, wenn ich mir diese 1500 nicht leisten kann? Also gibt es irgendwie Systeme oder Auffangsysteme für Familien, die wirklich gar keinen Cent für diese Beerdigung haben?
Ja, natürlich. Also dann gibt es die Möglichkeit, Sozialhilfe beim Amt zu beantragen. Mhm. Ja, da übernimmt das dann der Staat, das Amt. Und das ist dann aber natürlich auch so, dass das erstmal geprüft wird. Ja, also das Amt, das checkt das dann natürlich auch. Also das will nicht zahlen, wenn es nicht wirklich anders geht. Wisst ihr, was ich meine? Also die prüfen das natürlich, ja. Aber das kann man beantragen und dann gibt es da auch eben Unterstützung und dann sucht sich das Amt aber den günstigsten Bestatter raus.
Mhm. Okay.
Genau. Und dann ist es wirklich das Einfachste, das Ortsüblichste, Erd- oder Feuerbestattung.
Was halt am günstigsten gerade ist, ja? Genau. Deswegen, ja. Mhm. So läuft es dann eben.
Das ist aber auch wichtig, also für Leute, die sowas in Anspruch nehmen müssen, zu wissen, wenn du dir die Bestattung selber nicht leisten kannst, dann kannst du diesen Antrag auf Kostenübernahme stellen.
Ja, genau. Also, wie gesagt, das wird aber vorher halt gecheckt. Also, wir hatten tatsächlich mal den Fall, da ist jemand ohne Zuhause verstorben, ein Obdachloser. Und da wurde das dann auch geprüft. Der hatte niemanden mehr. Und beim Prüfen ist dann rausgekommen, okay, der hat ein Konto, da sind Tausende von Euros drauf. Völlig verrückt, wieso hat er auf der Straße gelebt halt so, ne? Und der hatte aber wirklich niemanden, ja klar, und dann wurde halt davon dann die Bestattung bezahlt.
Oh. Ist aber auch spannend, oder? Was man dann so über das Leben nochmal der Menschen mitbekommt.
Ja.
Also sind ja wahrscheinlich auch für dich manchmal so Momente dabei, wo du denkst so, habe ich jetzt gar nicht, wenn ich die Person so vor mir sehe, irgendwie gedacht, oder? Also hast du Geschichten, von denen du überrascht wurdest? Fällt dir da gerade spontan irgendwie eine ein?
Also es gibt immer so Sachen irgendwie, wenn da die Familienverhältnisse, das kommt dann bei uns oft im Gespräch auf den Tisch irgendwie, wenn die voll zerstritten sind und das eine Geschwisterteil will dann das andere das und dann fliegen da
dann
irgendwie
crasht
sozusagen. Das ist auch nicht immer ganz, ganz einfach. Aber das mit der obdachlosen Person, würde ich sagen, ist schon so das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, also das erwartest du ja wirklich nicht.
Ich glaube, was auch so unerwartbare Situationen aber vielleicht ein bisschen einfacher machen kann, ist halt eine gewisse Vorbereitung.
Ja.
Ne? Und es hören uns ja auch viele junge Menschen zu. Mhm. Einfach dieses Jungen konfrontiert mit dem Tod ist einfach etwas, wo ich jetzt zum Beispiel auch vor der Erkrankung meiner Mama gar nicht über so ein Testament nachgedacht habe oder eine Patientenverfügung.
Ja.
What the hell, warum? Ja, aber es ist super wichtig.
Ja.
Was zählt da noch ein? Also Testament, Patientenverfügung, so eine Generalverfügung macht vielleicht auch.
Bestattungsvorsorge.
Bestattungsvorsorge, was zählt da?
Das verwechseln aber viele wirklich. Also das ist der Top-1-Fehler. Da sagt eine Person, also wenn ich mal sterbe, dann soll es so und so ablaufen. Das schreibe ich in mein Testament. Völliger Quatsch. Wir haben mit dem Testament überhaupt nichts zu tun. Das wird so viel später geöffnet, da ist der Verstorbene schon längst in der Urne oder unter der Erde. Also wenn man wirklich vorher seine Bestattung regeln will und sichergehen will, dass es so durchgeführt wird, wie man sich das selber vorstellt, dann muss man zu einem Bestattungsunternehmen gehen, seiner Wahl, ja, und eine Vorsorge abschließen. Dann haust du da alles an Infos rein und unterschreibst einen Willen, der letzte Wille, und der muss dann durchgeführt werden.
Aber muss es dann auch von dem Bestattungsunternehmen durchgeführt werden, wo die Person das quasi beantragt hat oder
schriftlich
hat? Ja, okay.
Und wenn die Person dann stirbt, dann kann die Familie eigentlich nicht einfach sagen, nee, das machen wir aber hier und da und so und so, weil die Person hat ja selber mit der Unterschrift dafür gesorgt, dass das genau da so und so passiert.
Das bindend.
Das ist ja auch der Sinn von der Vorsorge. Mhm.
Ja. Okay, aber jetzt mal strange gedacht, wenn du dir jetzt die hardcore krasseste Beerdigung rausgesucht hast, die mega viel kostet und du dir das gar nicht leisten kannst, dann kannst du aber auch nicht so einen Antrag stellen als Familie dann, oder? Also, das wäre ja System getrippelt.
Naja, also du kannst ja die Vorsorge schon finanziell hinterlegen.
Okay, gut, sollte man dann vielleicht auch.
Machen auch viele, dass sie dann quasi das alles schon absichern, um der Familie dann nicht mehr zur Last zu fallen finanziell.
Ja. Mhm. Aber es ist ja auch ein Thema, was würdest du jetzt zum Beispiel auch mit 20-Jährigen empfehlen, sich tatsächlich auch mal mit so Themen beschäftigen, oder?
Ich würde schon sagen, dass es Sinn macht, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Gibt ja in der heutigen Zeit auch viele, viele Möglichkeiten, sei es jetzt irgendwie ein Podcast, ne, wie wir ihn gerade aufnehmen, oder Videos von mir oder unser Podcast, wo viel drüber gesprochen wird. Ja, sowas kann schon helfen, sich in der Situation damit zu beschäftigen, wenn du gerade nicht betroffen bist. Macht es viel, viel einfacher, ja? Wenn du gerade nicht schlecht drauf bist, weil jemand gestorben ist.
Mhm.
Dann beschäftigen. Das macht schon Sinn, kann viel, viel helfen.
Mhm.
Aber also ich würde auch jetzt nicht sagen, auch nicht zu ein Riesending draus machen. Also ich würde jetzt niemanden, der 20 ist, empfehlen, zu einem Bestatter zu rennen und eine Vorsorge abzuschließen irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Das wäre auch sehr untypisch, sage ich jetzt mal. Ne? Natürlich kann man das machen, und wenn man da wirklich so safe sein will, ne, feel free. Hatten wir auch schon in ganz seltenen Fällen. Aber ich glaube, das A und O kann einfach sein, sich zu beschäftigen. Keine Ahnung, mal Videos anschauen, die Möglichkeiten mal abchecken in einem lockeren Rahmen, weil das hilft dann, weil dann weiß man schon Bescheid, wenn es einen mal treffen sollte.
Aber sowas wie eine Patientenverfügung oder ein Testament oder auch eine Vollmacht über zum Beispiel Konten. Das sind vielleicht so drei Punkte.
Kann schon helfen, ja klar.
Ja.
Das oder vielleicht auch Leuten, die einem nahestehen, einfach mitteilen, wie man sich das vorstellt, wie man beerdigt werden möchte. Dass einfach schon ein paar Wünscheinformationen vorliegen und man nicht so ganz aus der Kalten kommt. Ich würde jetzt auch nicht manisch zum Bestattungsunternehmen rennen und sagen, so, ich will das aber so und so haben, wenn es mir mal passiert. Aber was ich empfehlen würde, auch wenn man jetzt noch jünger ist, ist vielleicht mal einen Blick in verschiedene Sterbeversicherungsangebote zu werfen, damit du halt später, beziehungsweise damit nicht du, sondern die Leute, die um dich rumstehen, damit die später einfach nicht finanziell mit dem belastet werden müssen, was du dir vorgestellt hast.
Hast du so als Bestatter schon irgendwas für dich selbst geregelt?
Nö.
Nee. Hör mal, du hast jeden Tag mit dem Thema zu tun.
Ja, nee, tatsächlich nicht.
Warum?
Ja, eine gute Frage. Weiß ich nicht. Weil es mir bis jetzt auch irgendwie ein bisschen egal ist. Tatsächlich.
Du bist doch erst 20.
Genau.
Ja, aber also es ist ja, ne, auch ein 20-Jähriger kann morgen vom Bus über. Also.
Ja, ja.
Aber es hätte mich jetzt schon interessiert, so als Bestatter hätte ich gedacht, so du hast bam, bam, bam abgehakt und fertig ist, alles hinterlegt oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also mein Vater weiß eigentlich theoretisch alles, was er darüber wissen müsste.
Okay, aber da ist die Kommunikation dann ja da gewesen.
Ja, genau. Aber ich vielleicht auch deswegen ist es nie so ein Thema. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt, habe gesagt, okay, jetzt muss ich das mal abarbeiten. Also auf jeden Fall, meine Rücküberführung ist gut abgesichert, wenn ich irgendwo im Urlaub sterbe.
Ja. Aber es ist auch ein wichtiges Thema eigentlich, was man gar nicht...
Ja, das ist tatsächlich so. Das wird nämlich richtig teuer. Also so Auslandsüberführungen ist wirklich teuer. Mit dem Flugzeug oder so wird dann überführt. Mhm. Und da sind auch so viele Sachen. Deswegen, das ist in... ich weiß gar nicht, was das... Also in irgendeiner Versicherung von mir ist das auf jeden Fall drin. Mhm. Ist auch fast ein bisschen komisch zu lesen. Ne? Auch wenn man... Ich war in Bali und dann... ich nehme immer so einen Wisch natürlich mit ins Ausland, auch auf Englisch, dass man auch was dabei hat, falls es sein sollte.
Mhm. Haben die wenigsten dabei, glaube ich.
Ja, echt? Ja. Nee, ich mache das immer. Ich habe das auch in so einer App, ne? Weil dann ist es viel einfacher. Auf jeden Fall steht dann da halt drin, folgende Sachen sind abgesichert und unten ist dann halt so der Punkt... Rücküberführung im Sterbefall. Und ist dann immer so, ja, okay, gehört aber zur Realität mit dazu.
Voll.
Ja.
Boah, das habe ich mir auch immer ganz komisch vorgestellt, weil meine Mama, die hatte ich auch gefragt gehabt, sie Kolumbianerin und hat in Kolumbien auch ein Familiengrab und ich dachte, naja, vielleicht will sie ja da liegen und nicht in Deutschland.
Ja.
Habe ich sie auch gefragt, ob sie eben überführt werden möchte und dann hat sie nein gesagt. Aber in meinem Kopfkino war das dann so, okay, aber wird sie dann eigentlich hier dann eingeäschert? Oder erst in Kolumbien schicke ich dann wie so ein DHL-Päckchen oder ein anderes Päckchen von irgendeinem anderen Lieferanten zu Überbrief. Ja, wirklich?
Ja, ja. Und in Versand. Ist ganz, ganz Standard.
Dann kriegst du so eine Briefmarke.
Ja.
Krass.
Ja, ist ganz gängig.
Ganz gängig. Ja. Echt?
Und in Versand, ja.
Wow. Krass. Aus deinem Alltag hast du vielleicht irgendwie so einen Moment, wo du weißt, okay, der Moment hat mir so viel gegeben, ich weiß, wofür ich es mache.
Ich hatte es vorhin kurz angesprochen, wenn du halt irgendwie auch gerade vielleicht bei einer Familie zu Hause bist und da die Abholung irgendwie anführst und gestaltest und du den Leuten irgendwie Sachen ermöglichst oder wenn du den Verstorbenen gewaschen hast und dann sieht er wieder friedlich aus und dann das Feedback von der Familie quasi, das sind schon so die Momente, wenn die sich bedanken, die Leute, dass er oder sie halt so friedlich aussieht und das ist eigentlich schon so dieses... was man dann zurückbekommt.
Schöpfst du daraus auch die Kraft?
Wahrscheinlich schon,
das zu machen?
Ja. Also schon, am Ende ist es auch ein Wirtschaftsunternehmen, klar. Und dann irgendwie was Neues einzubringen, neue Möglichkeiten. Es wird auch viel digitalisiert. Es gibt jetzt irgendwie so Tracking-Tools, da kann die Familie dann immer gucken, wo ist ihr Verstorbener gerade? Gibt so solche Sachen. Und sowas dann irgendwie aufzusaugen und dann einzuführen und noch ein Stückchen moderner und innovativer zu sein, das macht mir schon irgendwie auch Spaß. Also so neue Möglichkeiten, kein Plan. Ich bin auch viel auf der Projektseite unterwegs. Also ich mache schon viel auch wirklich im Tagesgeschäft, ja. Aber viel auch so projektbasiert, hier was einführen, da was einführen.
Ja. Gibt es so einen Moment, vielleicht nicht aus der realen Welt, aber so aus der Social-Media-Welt, wo du eine Nachricht bekommen hast oder Leuten irgendwie eine Stütze bist, dass sie sich nicht mehr so alleine mit dem Thema fühlen? Ist da vielleicht irgendwie an Feedback was gekommen?
Ja, kommt sehr viel. Also ist schon oft vorgekommen, auch irgendwie, wenn Leute schreiben, dass sie so die Angst ein bisschen vor dem Thema verloren haben. Mhm. Das ist für mich immer so ein Moment, wo ich mir denke, das kann ich dann selber fast immer gar nicht so fassen, weil für mich ist es halt nicht so krass, ne? Ich sehe das immer alles nicht. Also auch irgendwie, wenn Leute mich irgendwie auf der Straße erkennen und dann, boah, krass, cool, du hier machst ja die Videos, dann ist es irgendwie für mich so, ja, keine Ahnung, ja, mache ich, aber für mich fühlt es sich halt irgendwie überhaupt nicht anders an als vor 6 Jahren, als ich das noch nicht gemacht habe. Mhm. Aber dann zu lesen halt, dass man da ja wirklich was bewirkt bei manchen, das ist so ein Moment, würde ich sagen.
Aber ich glaube, genau da sind auch die Antwort, die du gerade gegeben hast. Das ist so dieses Authentische und Nahbare, wodurch eben dieses Thema irgendwie so zugänglicher wirkt.
Also ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil es für dich kein großes Ding ist.
Ja,
und
genau.
Du so sagst so, Leute, es ist normal.
Ja.
Und macht es mir auch einfacher, da irgendwie einen Zugang zu finden.
Voll. Wahrscheinlich, ja. Das ist der Trick, ohne dass ich ihn bewusst anwende.
Ja. Das sind die besten Tricks.
Ja, das stimmt, ja.
Hast du so einen Moment, Ju?
Mhm, ja, schon. Also wenn ich da jetzt an die ganze Zeit denke, die ich halt mit Organisieren und so beschäftigt war, war halt diese Trauerrede voll der Moment, wo ich mal so abseits von dem ganzen Gedöns mal was für meinen Papa und für mich machen konnte. Es gibt schon so Inseln in dem ganzen Ding, die man sich schaffen kann, die einem vielleicht dann doch ein besseres Gefühl geben, als jetzt die Sterbeurkunde abholen zu müssen oder so.
Das stimmt, ja.
Das stimmt.
Das glaube ich.
Ich gehe da voll mit, was Shannon gesagt hat. Also die Art und Weise, wie du über deinen Beruf sprichst, nimmt total die Angst davor.
Danke, dass du diesem ganzen auch irgendwie schweren Thema so eine Leichtigkeit gibst und auch hier bei uns im Podcast nochmal Einblicke in deinen Alltag gegeben hast, die man sonst ja gar nicht so bekommt, wenn man den Bestatter bei sich zu Hause reinlässt und dann wird die Leiche abgeholt
das
und
stimmt.
dann, naja, hat man eigentlich nicht mehr so viel damit zu tun.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, so mit der Beerdigung und so, ne, mit dem ganzen Bestattungsthema ist es ja eigentlich für Trauernde überhaupt nicht abgeschlossen. Also ich habe da auch immer so das Gefühl von, okay, dann war die Beerdigung und die Leute sagen, so, und jetzt geht das Leben irgendwie so ein bisschen weiter, weil jetzt haben wir ja die Trauerfeier hinter uns.
Mhm.
Ist bei mir gar nicht so gewesen. Ich weiß, bei dir, Ju, war es auch überhaupt nicht so. Und darüber sprechen wir so ein bisschen in der nächsten Folge, wenn wir uns nochmal Friedhöfe und Gräber genauer angucken.
Yes, und das auch nicht alleine. Und zwar haben wir Amelie Graf bei uns. Sie hat ihre Mama verloren vor 5 Jahren. Und was sie für einen Umgang mit Gräbern und Friedhöfen hat, das finden wir nächste Woche gemeinsam raus.
Genau, also vielen, vielen Dank, Louis, dass
Sehr
du bei
gerne.
Uns warst, die Zeit genommen hast. Und ihr seht uns dann auch nächste Woche wieder auf YouTube beim SWR Deep Talk-Kanal und könnt auch einfach reinhören bei ARD Sounds. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Liked, abonniert, kommentiert, aktiviert die Glocke, was auch immer ihr auf der Plattform machen könnt. Und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam durch die Trauer gehen können. Danke euch.
Das war Tod und Jetzt, gemeinsam durch die Trauer. Ein ARD-Podcast vom SWR. Wenn ihr uns schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter todundjetzt@swr.de.